So, heute freut es mich ganz besonders, den Robin Kaiser begrüßen zu dürfen. Der Robin ist Buchautor, Seminarleiter und ein ganz großes Licht mittlerweile auf deutschen Online-Kongressen, ist eigentlich bei jedem Kongress mittlerweile vertreten. Und mit dem Robin will ich mich heute ein bisschen über die aktuelle Spiritualität unterhalten, was er gerne in die Welt bringen würde und vor allem auch über die brutale Macht des absoluten inneren Friedens. Hallo, lieber Robin.
Hallo, ich grüße dich.
Du, wir haben ja gerade kurz im Vorgespräch, hast du mir erzählt, du hast mal Psychologie studiert. Sag mal, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt heute machst? Also von einem Psychologiestudium auf das, was du gerade verbreitest, ist das ja ein großer Sprung.
Ja, ich finde es eigentlich im Grunde genommen naheliegend, wenn man mal den Ursprung der Psychologie herannimmt. Psychologos, die Wissenschaft der Seele. Es ist eigentlich oder es sollte so sein, dass es in der Psychologie auch um den Menschen geht, auch um das inner psychische, seelische Befinden geht. Das finde ich nun in der akademisch-schulwissenschaftlichen Psychologie weniger. Das ist aber eigentlich das, was ich dort gesucht habe. Stärker gefunden habe ich es dann auf meinem eigenen Selbstentdeckungsweg, wo es dann mehr um die Spiritualität, um die Selbsterforschung ging. Da habe ich dann mehr die Wissenschaft der Seele gefunden letztlich. Und mich hat einfach immer das Menschsein interessiert. Was macht uns als Menschen aus? Warum sind wir so, wie wir sind? Und wie kann man da auch innerlich etwas in Bewegung bringen?
Das ist mega interessant, dass du das gerade gesagt hast, die Wissenschaft der Seele. Ich habe in meinem letzten Newsletter Spiritualität als die Wissenschaft des Bewusstseins bezeichnet. Hat es bei dir eigentlich einen Auslöser gegeben, einen ganz konkreten, wo du gesagt hast, nein, das ist es nicht oder so, oder einen gewissen Schmerzreiz? Weil das ist ja bei den meisten so der Einstieg in die Spiritualität.
Ja, es gab immer wieder so Erschütterung und Zweifel einfach an der Richtigkeit von dem, was mir erzählt wurde. Ich hatte immer das Gefühl, es trifft den Punkt nicht ganz. Wir verfehlen das, worum es im Wesentlichen geht, in den klassischen Wissenschaften, aber auch zum Teil in der Spiritualität, wo ich merke, okay, da bewegt man sich irgendwie in Randbeschäftigung, aber das Wesentliche. Und für mich das Wesentliche ist die Selbstentdeckung, die Vertiefung oder die Vereinigung mit dem, was ich wirklich bin. Das wird bei den ganzen Hypes das kannst du hier noch machen und hier noch ein Seminar und da noch. Also es gibt ja so viele Tätigkeiten in der Spiritualität, dass dieser Seinszustand, der ja eigentlich mit dem Verbundensein, mit dem, was ich bin, zu tun hat, dass der irgendwie so ein bisschen wieder außen vor ist. Und da habe ich einfach immer wieder gemerkt, dass ich aufräumen durfte auf meinem Weg. Zuerst aufräumen in dem, wo ich gespürt habe, okay, das passt für mich in der wissenschaftlichen Riege. Da sind immer noch Sachen, die ich unglaublich wertvoll finde, die ich auch weitergebe in der einen oder anderen Form. Also bestimmte psychologische Grundsätze, wo ich sage, das hilft auch, das unterstützt. Aber auch dort habe ich mich von vielem gelöst und das Gleiche in der Spiritualität genauso. Da gibt es dann einen Kern von dem, wo ich sage, damit kann ich gehen. Das ist wirklich die innerste Lehre. Und dann gibt es viel drumherum, was einfach, ich nenne es immer so gerne die Flachlandspiritualität, also wo einfach, ne, wir halten uns an den Händen und singen Mantren und haben uns alle lieb und jeder ist aber, wenn er wieder nach Hause geht, im Krieg mit sich selbst. Und das ist für mich nicht ein wahrhaftiger Weg des Zu-sich-Findens.
Jetzt hast du einen mega Begriff ausgesprochen, und zwar die Selbstentdeckung. Das ist ja eigentlich das, was die meisten verfolgen, wenn sie in die Spiritualität reingehen. Jetzt läuft aber bei den meisten die Selbstentdeckung in die Richtung, bau deinen Selbstwert auf, bau deinen Selbstvertrauen auf, leg immer mehr Fokus auf dich selbst, bring dein Licht in die Welt. Ich würde sagen, das geht komplett in die konträre Richtung. Mir kommt das, ich verwende immer dieses eine saloppe deutsche Wort. Tut mir leid, wenn ich es jetzt aussprechen muss, aber das ist eigentlich nichts anderes als Ego-Geficke. Bei Selbstentdeckung geht es im Prinzip rein nur um das Loslassen. Man muss sich eigentlich nicht selbst entdecken, sondern eigentlich nur das loslassen, was man nicht ist.
Ja,
Siehst du das?
ich bin ganz bei dir. Es gibt die Persönlichkeitsszene, die dabei ist, das Ego zu pushen, das Ego zu einem Superego zu erhöhen, wo es dann darum geht, wie kann ich noch kompetenter, noch leistungsfähiger, noch mehr Ego, Ego, Ego aufbauen. Und es gibt einen gewissen Teil in der Spiritualität, die sich verwoben, verknüpft hat mit der Persönlichkeitsaufbauszene. Aber nach meinem Gefühl ist das, was in der Spiritualität wirklich letztendlich übermittelt werden sollte, wie du bereits gesagt hast, das Loslassen von all dem, was ich nicht bin. Also ich spreche manchmal in Begriffen von Frühlings- und Herbstspiritualität. Die Frühlingsspiritualität ist die, ich erschaffe mir mein Leben, ich erschaffe mir mit Imaginationstechniken, mein Traummann, meine Villa, mein Geld und so weiter. Das ist die Frühlingsspiritualität, die Manifestationsspiritualität, wo es auch natürlich um Selbstaufbau geht. Die Herbstspiritualität ist diejenige, die von allem loslässt, die einfach nur noch der inneren Führung folgt und sagt, dein Wille geschehe und ich lasse völlig los von dem, was ich mir selbst als Persönlichkeit konstruiert habe in meinem Leben.
Jetzt gibt es aber eine zweite Richtung in der spirituellen Szene, und zwar dieser Kampf gegen das Ego. Also ich darf kein Ego haben, ich muss das alles auflösen und so weiter. Ich behaupte mal ganz provokant, dein Ego kann nicht groß genug sein, solange die Ausrichtung deines Egos auf ein Wir gerichtet ist. In dem Moment, wenn dein Ego dienend, also dem Wir dienend ist sozusagen, baut es sich automatisch ab. Weil dieser Kampf gegen das Ego stärkt eigentlich das Ego an sich.
Ich bin bei dir, dass ich meine, dass der Kampf gegen das Ego immer vom Ego geführt wird. Und dadurch, dass das Ego aus Kampf lebt, wenn es in den Kampf gegen sich selbst tritt, hält es sich natürlich dadurch aufrecht. Ich würde schon meinen, dass wir anschauen dürfen, was sind die Grundmechanismen des Egos? Können wir wirklich im Ego Frieden finden? Ist das Ego ein Ort in uns, wo wir das finden, wonach wir suchen? Ich würde sagen, nein. Das Ego ist nach meiner Definition die getrennte Persönlichkeit, das getrennte Bewusstsein. Ich spreche meistens gar nicht mehr von Ego oder Nicht-Ego. Ich spreche von vereinten und getrennten Bewusstsein. Dann ist es etwas klarer, woran wir sind, was das eigentlich ist. Und letztlich suchen wir in all dem, was wir tagtäglich tun, irgendwie Verbindung. Wir versuchen immer, die Trennung zu transzendieren, ob wir jetzt einem weltlichen Weg gehen oder einem spirituellen. Alles versucht, Verbindung zu schaffen und Trennung zu überwinden. Und ja, letztlich ist es die Sehnsucht, vom getrennten Bewusstsein wieder zurückzukehren. Und da dürfen wir einfach lernen, wie wir diese Trennungsmechanismen, die sich ja automatisiert haben in uns vom Ego, wie wir die auslaufen lassen. Nicht gegengehen, sondern einfach das Ego als ein Auslaufmodell betrachten, was, wenn man es nicht mehr füttert, sich selbst einfach abschafft.
Bin ich zu 100% bei dir, aber so wie es eigentlich auch in der so spirituellen Szene ist, ich bin der Meinung, man darf nie etwas ablehnen, sondern muss alles mit einbeziehen. Auch das Ego hat im Prinzip für das Göttliche einen Sinn, und so wie ich das den Leuten immer beibringe, nicht das Ego ist das Problem, sondern die unbewussten Ego-Anteile, die sich verselbstständigt haben. Also sozusagen die Unbewusstheit ist das Problem. Weil du kennst sicherlich so die Leute, die diese, ich nenne es jetzt mal eine Erleuchtungserfahrung, also diese Einheitserfahrung machen und dann nur noch so in Luft und Liebe schweben, also die dann
Ja.
raufgekickt werden und dann nie wieder runterkommen.
Weil sie dann aus Vermeidung nie wieder runterkommen wollen und dann natürlich den Zweck dieser Erfahrung verkennen in dem Moment, wofür das eigentlich gekommen ist. Ja, ich sehe es auch so, dass wir, wenn wir uns auf den Weg machen, mit dem Ego irgendwie tiefer gehen zu wollen, dass da destruktive Anteile sind, von denen wir uns wirklich verabschieden dürfen. Und letztlich die Frage im Raum stehen, wofür gibt es die getrennte Persönlichkeit? Wofür trennt sich Bewusstsein überhaupt von allem, was ist, ab? Und wenn wir diese Frage für uns beantworten, welchen Sinn das vielleicht auch für das Göttliche haben könnte, dass das Göttliche sich von sich selbst trennt, wenn wir diese Frage beantworten können, dann wissen wir auch, welche Funktion oder Ausrichtung wir für das getrennte Bewusstsein finden können.
Ich glaube, diese Frage ist sogar relativ einfach zu beantworten. Und zwar, wir machen das einfach nur, um Erfahrungen zu machen. Weil das Göttliche, also wenn du in der ständigen, bedingungslosen Liebe schwebst, kannst du Erfahrungen wie Trauer, Schmerz, Hass, Wut, Lust, Liebe oder irdische Liebe gar nicht einmal machen. Deshalb brauchen wir diese Einheitserfahrung eigentlich nur, um uns zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Aber wir sollten, also wieder irgendein Vorschlag, dann wieder zurück in die Trennung gehen, um diese Erfahrung bewusst machen zu können. Man sollte
Ja.
scheinbar negative Gefühle nicht ablehnen, meiner Meinung nach.
Definitiv bin ich ganz bei dir. Ja, es ist wirklich auf der grundlegendsten Ebene dass wir uns selber erfahren und dass wir uns auch selber mit dem freien Willen selbst neu erschaffen können. Also das Göttliche vervielfältigt sich in all den Geschöpfen durch den freien Willen und durch das, dass wir uns etwas ausmalen können, in das wir uns dann hineinverwandeln können, um dann zu erfahren, wie es sich anfühlt, das zu sein, was ich gedacht habe, dass ich bin. So, aber es ist ja alles nur ein Illusionsspiel, ein Rollenspiel von etwas, was wir im Wesentlichen nicht sind. Hier auf dieser Welt, in dieser Form, wenn wir uns gleichsetzen mit dem physischen Körper, mit der Vergänglichkeit, dann träumen wir ja einen Traum. Und das ist etwas, ja, man darf immer wieder neu tiefer schauen. Also diese Antwort, die du gegeben hast, um Erfahrungen zu sammeln, ist was sehr Generatives, trifft auf alle möglichen Erfahrungen zu. Aber um den Sinn von dem, was wir gerade jetzt erleben, zum Beispiel auch indem wir gerade miteinander sprechen, um den noch tiefer zu ergründen, darf man sich immer wieder diese Frage stellen: Wofür? Wofür das Ganze? Warum spricht das Göttliche gerade in zwei Formen zu sich selbst? So.
Auf jeden Fall. Und dieser Sinn oder diese Sinnsuche in der Spiritualität über den Sinn des Lebens und so weiter. Ich habe erst gestern dazu ein Video aufgenommen. Ich bin der Meinung, diesen Sinn gibt es nicht. Und ich glaube, diese Erkenntnis macht irgendwann jeder, der sich auf diese spirituelle Entwicklung einlässt, diese Suche nach dem tiefen Sinn. Das ist an sich eine Suche aus dem Mangel heraus, obwohl eigentlich jede Suche aus dem Mangel heraus ist. Ich bin der Meinung, jeder verleiht sich den Sinn selbst und es ist eigentlich egal. Der eigentliche Sinn des Lebens ist egal, was du tust, mach das, was du tust mit Freude, Liebe und mit voller Einbeziehung, dann erfüllst du automatisch den Sinn des Lebens.
Ja, wir suchen natürlich immer nach den Sinn, wenn wir gerade im Mangelbewusstsein sind. Natürlich. Und der Sinn erfüllt sich immer in dem, was wir gerade erfahren. Vollständig. Und das ist etwas, weißt du, ich sehe es auch sehr vielschichtig wieder. Es gibt eine Ebene, da hat nichts an sich Sinn. Wir sind aber hier im Physischen in einer Erfahrungskonstruktion, wo wir ständig dem Sinn geben, was wir erfahren. Also wir bräuchten, um diese Erfahrung machen zu können als Mensch in der Getrenntheit, müssen wir uns ständig den Dingen Sinn geben, die sie dann für uns haben. Ansonsten würden wir uns ziemlich schnell aus der getrennten Identität wieder zurückziehen. Und letztendlich, klar, es ist einfach nur ein großes Erfahrungsspiel, eine Lila, ein göttliches Spiel mit sich selbst in all den Formen. Und ich finde den Ausspruch von Augustinus sehr schön, liebe und tue, was du willst. Das Ego hört immer nur, tue, was du willst und vergisst das Erste. Um lieben zu können, müssen wir das getrennte Bewusstsein auflösen. Sonst ist alles nur ein vorgespieltes Liebsein, aber nie wirklich Liebe. Und das ist so ein bisschen die Reise für mich auch persönlich, dass der Weg vom getrennten ins vereinte Bewusstsein über Liebe und Mitgefühl geht. Das sind die beiden Tore, durch die ich immer wieder versuche, noch tiefer in das Gewahrsein des Einsseins reinzukommen.
Ja, aber eigentlich das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit entspringt doch irgendwo auch wieder dem Ego, weil das ist wieder einteilend und das, glaube ich, ist eine Hauptcharaktereigenschaft des Egos in sinnhaft und nicht sinnhaft.
Also, natürlich kommt jede Suche, wie du es bereits gesagt hast, aus einem Mangel. Ich muss etwas, mich von etwas getrennt haben, blind gegenüber etwas sein, um etwas suchen zu können. So auch der Sinn, so auch die Erfüllung, so auch das Glück. Also ich muss mich von meinem inneren Glück abtrennen, um in dieser Welt Glück suchen zu können. In der Welt finde ich es nie, bis ich wieder entdecke, ich habe mich nur in mir davon abgetrennt, um danach suchen zu können. Aber das ganze Suchen ist ja der Antriebmotor des getrennten Bewusstseins, dieses Spiel in der Welt zu spielen. Und wenn wir zurückkehren wollen, dann dürfen wir natürlich sehen, okay, es liegt alles in uns, wir finden da draußen nichts, was wir nicht in uns tragen. Und ja, das, also, schwierig wird es, wenn wir sagen, es gibt keinen Sinn außer das, was wir erfahren. Wenn das ein Ego hört, dann rutscht es in einen Nihilismus. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Weil es geht so schnell, dass hohe spirituelle Weisheiten, wenn das Ego sie hört, es dafür verwendet, weiterhin gegen sich in den Krieg zu gehen oder die eigenen Ego-Mechanismen zu manifestieren. Und deswegen ist es wirklich so eine feine Gratwanderung. Wenn mich jemand fragt, was ist der Sinn oder ähnliches, dann versuche ich mich immer einzutunen auf mein Gegenüber. Wo steht er? Mit welchen Ohren hört er? Und dann bediene ich möglichst die Etagen, auf denen er gerade mit seinem Bewusstsein lebt.
Und das ist eine sehr, sehr hohe Kunst, das so vermitteln zu können. Das muss man können, weil sonst rutscht man wieder ab. Und du hast vorher mal diesen Begriff des Illusionsspiels genannt. Es ist ja augenscheinlich, oder Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, alles ist eine Illusion. Jetzt gehen aber sehr viele her und sagen, Illusion ist gleich, das gibt's gar nicht. Einstein hat mal einen netten Satz gesagt, das Leben ist eine Illusion, aber eine verdammt hartnäckige. Auch, ich glaube, auch die Illusion ist durchaus eine gewisse Form, des Realismus oder der Realität.
Ich unterscheide zwischen Illusion oder beziehungsweise wir glauben ja an die Lügen, die wir leben, und wir sprechen den Illusionen ja Wirklichkeit zu. Und das, was auf uns wirkt, hat für uns Wirklichkeit. Und natürlich haben wir uns in einer Erfahrung verstrickt, wo die Illusionen auf uns wirken. Wir glauben an eine Außenwelt. Wir glauben, dass wenn da draußen in der Welt irgendwas passiert, dass das auf uns einen Einfluss hat. Das ist ein Glaube an etwas, was wir letztlich nur rausprojiziert haben und dadurch illusionär ist. Aber ja, auch dort, also wir brauchen dort, wo wir gerade stehen im Bewusstsein, bis zu einem gewissen Grad die Illusionen noch, um uns aus den Illusionen rauszuholen. Der Sprung in das absolute Gewahrsein von der Verstrickung, wo wir gerade sind, der Spagat ist zu groß. Das würde uns zerreißen. Das heißt, wir brauchen Stück für Stück, stufenweise noch bestimmte Illusionen, zum Beispiel die Idee eines spirituellen Weges, um in ein anderes Gewahrsein reinzufinden.
Du bist ja ganz augenscheinlich jemand, der diese Einheitserfahrung bereits mindestens einmal gemacht hat, also diesen Bewusstseinszustand des reinen Bewusstseins. Hast du persönlich auch mal die Erfahrung gemacht, nicht mehr zu sein? Also dieser sozusagen, die meisten machen die Erfahrung, dass sie der Beobachter sind, bleiben dann auf dieser, ich will jetzt, das klingt jetzt nach höher, besser oder so, auf dieser Stufe stehen. Aber in dem Moment, wo man sogar den Beobachter aufgibt, passiert etwas ganz, ganz Bestimmtes.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, mir ist die Erfahrung, ich nenne es die Erfahrung der Nicht-Existenz, das ist mir sehr ins Fleisch gefahren, möchte ich sagen. Das ist mir sehr eingeprägt und man könnte, wenn man wirklich ganz tief geht, da unterscheide ich zwischen dem Göttlichen als etwas Existentes und das ewig Nicht-Existente als das Absolute, was noch hinter dem Göttlichen steht. Das ist aber, das geht so tief, dass das sind ganz feine Facetten, wo man achtsam sein darf, wie man das auskleidet und ausformuliert. Aber für mich ist das, was nicht ist, im indischen Shiva, also which is not, ne, das ist die Bedeutung davon, oder die Erfahrung der Nicht-Existenz, die ist im Grunde genommen das Tiefste, was wir überhaupt erfahren können, ja. Aber da ist dann keine Erfahrung mehr und niemand, der es mehr erfährt. Also das ist, ja.
Ja, du hast gerade so einen Begriff genannt, der bis heute als undefinierbar gegolten hat. Ich glaube, ich habe eine relativ gute Definition dafür gefunden. Und zwar, was ist das Göttliche? Das muss man zuerst einmal definieren oder überhaupt verstehen. Ich behaupte mal, was hältst du davon? Das Göttliche ist das We die Wechselwirkung zwischen Schöpfung und Vernichtung. Der Kreislauf sozusagen.
Ja,
Könnte man das so stehen lassen?
kann man so stehen lassen. Ich möchte es in meinen Worten ähnlich formulieren wie du. Also für mich ist das Göttliche alles, was existiert und nicht existiert. Und natürlich dann die Wechselwirkung zwischen dem Raum der Existenz, das, was geboren ist, das, was wird und wieder stirbt. Das ist das, was existiert. Existere heißt heraustreten aus einem Urzustand. Aber dieser Urzustand ist nie geboren. Der ist nichts, was da ist. Nichts, was existiert. Und das Göttliche ist dieses Urmeer der Nicht-Existenz, aber auch das, was geboren ist. Und natürlich befinden wir uns auch, wenn wir zum Beispiel die Quantenphysik herannehmen, im ständigen Wechselspiel, also die subatomaren Teilchen in uns wechseln die ganze Zeit zwischen Anwesenheit und Abwesenheit hin und her. Und deswegen alles, was im Physischen existiert, wechselt zwischen dem Raum der Nicht-Existenz und dem Heraustreten in Raum und Zeit hin und her.
Ganz genau. Und ich glaube, Shakespeare hat es am besten getroffen, als er damals gesagt hat, ganz einfach, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage.
Ja.
Im Prinzip könnte man das ja auch als auf energetischer Ebene als zwei verschiedene Polaritäten sehen, also Existenz und Nicht-Existenz, weil immer wenn man etwas vernichtet, ist sofort wieder Schöpfung da, weil eigentlich heißt Vernichtung ja nichts anderes als Platz schaffen für Neukreation. Und es passiert etwas mega Interessantes, wenn man diese beiden Polaritäten nicht mehr gegeneinander oder füreinander existieren lässt, sondern wenn man sie einfach zusammenführt. Weil dann kann man diese Erfahrung machen des absoluten Nichts, also des Punktes sozusagen, der nicht existiert, in dem alles enthalten ist.
Ja. Ja, es geht auch immer mehr für mich in die Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier und ich bin doch nicht hier. Also ein Teil von mir, und ich würde sagen, der größte Teil von mir ist nicht in Raum und Zeit anwesend. Der größte Teil von dem, was ich bin, ist irgendwo in einem undefinierten Raum, in einem undefinierten Punkt vielleicht. Und nur ein klitzekleiner Bruchstück von allem, was es ist, ich bin, hat sich überhaupt in die Form, in die Inkarnation begeben.
Also mega spannend. Jetzt geht aber da draußen auch noch so, also die Menschheit kommt, ist mal irgendwann draufgekommen, ich bin nicht der Körper. Die meisten Leute suchen jetzt nach ihrer Seele, werden dann auch irgendwann draufkommen, ich bin nicht die Seele, sondern die meisten machen dann die Erfahrung, ich bin reines Bewusstsein. Aber was in der westlichen Spiritualität einfach noch nicht diskutiert wird, ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und Geist. Wo ist da für dich der Unterschied? Oder nicht Unterschied vielleicht, wo ist da für dich das Wechselspiel, sagen wir mal so, weil eigentlich ist meiner Meinung nach der Geist dasjenige, was das Bewusstsein formt, weil Bewusstsein, so wie du es gerade gesagt hast, immer nur zeit- und zustandsabhängig ist.
Es kommt ein bisschen auf den Kontext der sprachlichen Verwendungsweise drauf an. Also in den hermetischen Philosophien ist Geist das Absolute, ist Geist das Universelle, was über Bewusstsein steht. Und durch den Geist, der sich selbst zu reflektieren beginnt, wird Geist sich selbst bewusst, sprich Bewusstsein entsteht. Das ist so weit, wie es in den hermetischen Traditionen gelehrt wird. Es gibt andere Traditionen, wie ja im Schamanismus, wo Geist wieder ganz anderen Kontext hat. Also deswegen unterschiedliche Wesen definieren Wörter anders. Für mich ist Bewusstsein, also ich verwende Bewusstsein auch in zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal als das absolute, ungetrennte Bewusstsein, das ist nichts, was entstanden ist, nichts, was vergänglich ist, nichts, was sich wieder auflöst. Aber ich verwende Bewusstsein auch in einer Weise, dass es dort in dem Bewusstsein selbst schon die Trennung von Bewusstsein und dem, was es sich bewusst ist, gibt. Also ich kann mir einer Sache nur dann bewusst werden, wenn ich in irgendeiner Weise mich von dem, was ich betrachte, distanziert habe. Wenn es ganz dicht dran ist, erkennen wir es nicht mehr. Und Bewusstsein ist einfach die Fähigkeit, etwas reflektieren zu können, indem, dass ich einen Schritt zurücktrete. Und das ist vollzogen worden über die innere Spaltung von Bewusstsein und dem, was es sich bewusst ist. Ich weiß nicht, ob deine Frage beantwortet ist
Ja,
jetzt.
mega spannend. Aber eigentlich diese Frage kann man es ist fast unmöglich, diese Frage wirklich in Form von Sprache zu beantworten. Das habe ich mir jetzt als nächstes Ziel gesetzt, um das Unmögliche wirklich mal zu schaffen, weil alle sagen, das geht nicht. Ich bin mir sicher, ich kriege das noch irgendwie hin. Es gibt ja im Sanskrit dieses eine spannende Wort, das man auch nicht so unbedingt kennt, und das nennt sich Svayambhu. Es bedeutet im Prinzip, wenn man es wortwörtlich übersetzt, derjenige, der sich aus sich selbst heraus erschafft. Weil wir haben ja jetzt immer nur von zwei gesprochen, also Bewusstsein und Geist oder getrenntes Bewusstsein und Einheitsbewusstsein. Aber da im Svayambhu, das aus sich selbst heraus Erschaffende, da gibt es wirklich nur noch das Eins. Und so, da ist dann wirklich nichts mehr anderes.
Ja, wobei ich auch meinen würde, dass das Ego ein Prinzip folgt, was versucht, sich aus sich selbst heraus zu erschaffen, getrennt von allem, was existiert.
Ja, aber
Aber
eigentlich würde ich sogar sagen, dass auch das Ego ist göttlich. Ich meine, göttlich ist im Prinzip die Summe von all dem, was existiert.
Ja, natürlich. Das ist ja die Zentralillusion, dass wir glauben, dass irgendwas weniger göttlich ist. Aber in dem Moment, wo wir diesen Unterschied einführen, sind wir halt in der Dualität. Und aber ich bin auch vorsichtig zu sagen, das Ego ist göttlicher Natur, weil wenn ein Ego das hört, dann fühlt es sich darin bestärkt, das weiterzuleben, was es lebt, weißt du? Deswegen, natürlich ist alles göttlich, auch das Getrennte vom Göttlichen ist göttlich, ist aus einer Quelle entstanden, alles, was existiert, natürlich. Aber auch dort bin ich vorsichtig, wem sage ich was, auf welcher Ebene und wie kann das Ego Dinge missverstehen, um den eigenen Missbrauch weiter fortzusetzen und Begründungen dafür zu finden.
Bin ich eins zu eins bei dir? Diese Feinheit habe ich bis dato leider noch nicht entwickelt. Wem sage ich was auf welcher Ebene? Ich bin immer eher derjenige, der ein bisschen brachial hineinspringt. Entweder verträgst du es oder verträgst du es nicht. Da darf ich noch ein bisschen entwickeln. Was ist deiner Meinung nach die Hauptursache, dass wir diese Illusionen eigentlich generell entwickeln? Oder sagen wir, oder welche Ängste oder welche Muster in uns oder was muss man überwinden, um diese Sachen nicht mehr als Illusion zu kreieren?
Im Grunde genommen geht es für mich darum, die Welt nach innen zu holen, zu erkennen, dass ich immer in meinen Spiegel schaue, dass ich es nur mit einer Facette meiner selbst zu tun habe. In dem Moment, wo ich Welt hineinnehme, wo ich es nicht mehr als außerhalb von mir betrachte, verändert sich schon ganz, ganz viel innerlich. Wir haben uns ja mit unserer eigenen Schöpfung verstrickt. Wir haben etwas aus uns herausgeboren, es nach außen projiziert und dann sind wir in eine Verstrickung geraten, dadurch, dass wir uns in einem Bewusstsein bewegen, was auf das reagiert, was wir selbst hervorgebracht haben. Aber Schöpfung schöpft, ohne dass das Schöpferbewusstsein auf seine Schöpfung reagiert, weil wenn es auf seine Schöpfung reagieren würde, dann verstrickt es sich da rein. Und wir sind halt in einem Bewusstsein, wir haben diese Welt erschaffen, die wir sehen, und haben uns dann in ein Bewusstsein hinein vertieft, was glaubt, von der eigenen Schöpfung, dem eigenen Machtwerk dominiert zu werden. Und dadurch sind wir immer kleiner geworden und das Außen immer wirkmächtiger, immer fester, immer manifester. Aber auch das haben wir vorgebracht, um letztlich unsere eigene Schöpfung zu realisieren, dass wir die Wahrhaftigkeit von dem, was wir erst einmal geistig vorweggenommen haben, geistig geschöpft haben. Wir wollten, dass das, was wir kreiert haben, dass das wirklich wahr wird, dass das real wird. Und darüber hat sich ein Manifestationsprozess in Gang gesetzt. Und jetzt haben wir es so real gemacht, dass wir uns selber daran vergessen haben.
Also mega ausgedrückt, jetzt leben wir in einer Zeit der großen kollektiven Auflösung, nenne ich es mal. Also ich will es nicht als Aufstiegsprozess bezeichnen, weil da geht man wieder in die Illusion, dass es irgendwo hingeht, sondern ich bezeichne es eher als einen großen kollektiven Auflösungsprozess. Und wenn man sich ein bisschen tiefer hineinfühlt, wenn man es als Aufstiegsprozess bezeichnen wollen würde, würde ich es ausdrücken als den Aufstiegsprozess, den man im Körper vollzieht. Also man sollte, so, muss sozusagen, das ist ein Muss, es gibt leider auch ein Muss, diese Spiritualität, auch diese ganz hohe Spiritualität in den Körper bringen.
Bin
Bist
ich
du
bei
auch der Meinung oder?
Ja, also auf der relativen Ebene geht es darum, nennen wir es das Seelenlicht, die seelische Energiesignatur, dass die wirklich in die Körperformebene Einzug hält, damit sich Körper, Geist und Seele miteinander synchronisieren, damit sie wieder in Einklang miteinander sind, dass das Physische nicht mehr etwas Abgetrenntes ist von den höheren Ebenen, sondern einfach ein Glied in der multidimensionalen Kette von dem, was wir sind. Und wenn ein Impuls aus der Seele kommt, dann dringt er direkt bis ins Physische hinein. Gerade erleben wir ja noch, dass der physische Teil abgetrennt ist und diese Verbindung noch nicht ganz da ist. Und der Auflösungsprozess ist der Auflösungsprozess der Getrenntheit der gesamten materiellen Formwelt von den höheren Dimensionen. Also im Grunde genommen wurde mir das von den geistigen Lehrern immer wieder so gezeigt, dass die physische Welt, in der wir gerade leben, sich irgendwie aus dem Urschöpfungszusammenhang rausgenommen hat, um ein besonderes Spielfeld aufzubauen. Und was jetzt geschieht, ist einfach nur, dass diese Welt wieder in den Schöpfungszusammenhang eingefügt wird. Und dann kann sich alles synchronisieren.
Also wenn man es ganz stark vereinfacht sagen wollen würde, könnte man auch sagen, so im letzten Schritt löst sich der physische Körper in Licht auf.
Der physische Körper wird rückverbunden an die Gesamtschöpfung. Und dann, erst dann können wir wieder sehen, Materie ist genauso göttlich, genauso heilig wie alles andere auch, was existiert.
Und in dem Moment, glaube ich, wird dann für Menschen solche Spacing-Sachen wie Teleportation und so weiter durchaus möglich.
Ja, natürlich, das ist ja. Weißt du, wir bewegen uns auf unserer eigenen Spielwiese. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Alles ist möglich, wenn wir es aus einem vertieften Bewusstsein heraus angehen. Und also da ist der Kreativität des Geistes keine Grenzen gesetzt.
So, was sind jetzt eigentlich, wenn du jetzt auf deinem Bewusstheitsgrad, wenn du dich selbst beobachtest, wo siehst du selbst deine nächsten Entwicklungsschritte?
Tatsächlich,
Man könnte ja die Illusion entwickeln, der Robin ist schon fertig.
wenn ich ganz ehrlich bin, stehe ich am Anfang. Es ist wirklich ganz eine ständige Wiederholung der ersten Schritte. Ich bin noch nicht an dem Ort, und jetzt kommt was, vielleicht das verstehen manche Menschen nicht, aber ich spreche es trotzdem aus. Ich bin im Grunde genommen noch nicht an dem Ort, wo wahrhaftige Spiritualität wirklich beginnt. Spiritualität beginnt in dem Moment, wo ich rund um die Uhr im Gottesbewusstsein bin, im Bewusstsein der Liebe, im Christusbewusstsein, vereint mit allem, was existiert. Dort beginnt es erst. Und alles, was davor kommt, ist Vorschule. Das heißt, ich trainiere mich gerade in den ersten Schritten, in jedem Moment mein Herz offen zu halten und mich nicht zu verschließen vor dem, was ich erfahre. Und dann durch Liebe und Mitgefühl einfach in einem so geöffneten Zustand zu sein, dass ich mich von nichts mehr trenne. Egal was es ist, egal wie schmerzhaft es ist, egal wie leidvoll es ist. Ich habe mich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, wie kann ich in der Hölle mein Herz offen lassen? Und auf gewissen Schichten ist das nichts anderes, wo wir uns hier bewegen. Also wie können wir uns im Angesicht des Leides dieser Welt, wie können wir dort offen bleiben, uns nicht verschließen, es nicht abspalten, es nicht unterdrücken? Und das sind die ersten Schritte, die in das Bewusstsein führen, was wirklich mit allem vereint ist.
Ich sage immer so, der Teufel ist auch nur ein armer Junge, der ein bisschen Liebe braucht. Es gibt sicher unterscheide, ich sage es immer haargenau gleich wie du, ich verwende aber zwei andere Begriffe. Ich unterscheide zwischen Erdenspiritualität und kosmischer Spiritualität. Ich weiß nicht mal, wer es war. Irgendjemand hat mal gesagt, die Erde ist die Grundschule. Wenn man das mal überwunden hat, kommt man in die Hochschule. Und in dem Moment sind dann Sachen wie Erleuchtung, Einheitserfahrungen, die werden dann im Prinzip irgendwann komplett uninteressant. Weil dann geht es im Prinzip darum, wie bringe ich das zu anderen? Weil warum sollte ich im Prinzip die absolute Ekstase für mich selbst suchen? Das ist langweilig und eigentlich auch nur wieder egoistisch, wenn es andere nicht erleben können. Was bringt mir dieses Glück, wenn ich es nicht mit jemandem teilen kann?
Ja.
Ist doch scheiße, oder? Entschuldigung, aber es ist so.
Ja, weißt du, ich habe ein sehr ähnliches Bild mal bekommen, dass wir alle schon mal vor dem Tor der Einheit standen und dann kam die Frage, möchtest du durchschreiten oder möchtest du zurückgehen und alle mitnehmen? Und
Die
wir haben
Frage ist mir
uns.
bereits sehr oft gestellt worden und ich habe immer gesagt, nein, ich habe auf diese ganz Ding abgefahrenen Sachen keine Lust, weil dann verpasse ich alles, was eigentlich diese Sphäre hier erst ermöglicht. Weil im Prinzip die Erde ist ein Ort, wo wir, der einzige Ort im Kosmos, wo wir jederzeit jedes Gefühl erleben können.
Ja, es ist ein sehr breites Spektrum. Das stimmt.
Und so wie du es gerade gesagt hast, wir sind ja auch einmal alle vor den Toren der Hölle gestanden und eigentlich leben wir mittendrinnen, aber keiner überreißt, weil wir drinnen geboren worden sind. Also
Genau.
die Ratte erkennt den Käfig nicht, in dem sie aufgewachsen ist, sozusagen. Obwohl man muss aufpassen, es ist kein Gefängnis, sondern die Möglichkeit eines Erfahrungsspielraumes.
Ja, naja, wir haben dieses Erfahrungsspielraum für uns so programmiert, dass es sich manchmal wie ein Gefängnis anfühlt. Aber ja, was ist daran schon, ne? Also, was wirklich gefangen ist, ist ja unser Bewusstsein in seinen Konditionierungen. Das ist ja das, wo wir, ohne es zu sehen, ohne es wahrzunehmen, ohne es anfassen zu können, in uns gefangen sind. Und das gilt es ja in uns zu überwinden.
Ja, aber ich sage mal so, es gibt ja nichts Sichereres und Geileres als ein Gefängnis, wenn du den Schlüssel dafür hast.
Ja.
Um diesen Schlüssel geht es, weil dann kannst du rausgehen und reingehen, ganz so bewusst, wie du möchtest.
Richtig. Und in dem Moment, wo wir nicht wissen, dass wir den Schlüssel haben, kann es manchmal echt richtig alle Knöpfe drücken. Und ja, also in dem Moment, wo wir es entdecken, der Schlüssel war immer unter unserem Herzen, wird es natürlich viel leichter und viel entspannter, in welchem Erfahrungsraum man sich auch immer bewegt. Und es gab auch Zeiten bei mir, wo ich wirklich mehr woanders unterwegs gewesen bin als hier auf der Erde, wo ich wirklich nicht hier war, obwohl die Inkarnation präsent gewesen ist. Und es war für mich wirklich ein extremes Lernfeld von den Ebenen, wo ich hauptsächlich eingeklinkt war, dann wieder hierher zu kommen und zu sagen, okay, hands on, Füße auf den Boden, wofür bin ich eigentlich hier, das Licht hier reinzubringen. Und dann kam wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Neuinkarnationsprozess, wo ich versucht habe, bestmöglichst mit all dem, was ich oben in anderen Sphären erfahren habe, wieder hier reingekommen bin. Und das währt eigentlich bis zum heutigen Tage an, dass ich immer versuche, dieses Wechselspiel zwischen den Dimensionen noch flüssiger, noch fließender zu gestalten. Also ich mache das meistens so, dass ich eigentlich zwei Leben führe. Nachts führe ich mein kosmisches Leben, tagsüber mein irdisches.
Wenn ich, also andere Leute würden es direkt raussprechen und sagen, du warst abgehoben, du hast die Erdung verloren. Könnte man das so sagen?
Absolut.
Kenn ich auch eins zu eins. Bei mir waren das mehrere 10.000 Stunden in Tieftrance, die das irgendwann ausgelöst haben. Wie weit ist das bei dir persönlich gegangen? Also ich bin wirklich teilweise sowas von in diese Sinnlosigkeit verfallen. Ich würde schon sagen, ich war suizidal. Also für mich war das nur, ich erledige den Job her und danach verpisse ich mich wieder.
Es gab viele verschiedene Phasen. Es gab immer wieder Phasen bei mir, wo ich auch gesagt habe, was soll das Ganze hier? Was machen wir hier eigentlich? Ist doch völlig irrsinnig. Und wo auch ja das Loch der Sinnlosigkeit wirklich ganz tief aufgerissen ist, immer und immer wieder. Und weißt du, es gibt so viele Zwischenebenen und das kann man kaum in Worte kleiden. Aber weißt du, irgendwas ruft dann doch innerlich wieder und erinnert sich, wofür das hier sein gut ist und was es hier einfach noch zu tun gibt. Weil wir sind hier in den relativen Ebenen, weil wir uns das ausgesucht haben, auch weil wir uns selber einen Auftrag gegeben haben, von höherer Ebene aus. Und
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das ist jetzt mega wichtig, was du gesagt hast. Wir haben uns diesen Auftrag selbst gegeben. Es gibt keine höhere Instanz, die von uns irgendetwas erwartet und wir müssen hier nichts unbedingt erfüllen, weil wir sonst irgendwie wertlos sind. Also solche Sachen, die unbedingt erledigt werden müssen, wie Seelenaufgabe, Seelenpartner finden, so etwas gibt es nicht. Das sind Möglichkeiten, die wir erledigen können, aber nicht müssen. Es gibt, wenn wir es nicht erledigen, gibt es keine Strafe dafür. Entschuldigung, das ist ganz wichtig für mich.
danke, dass du das ausgesprochen hast. Da bin ich bei dir. Aus dem Bewusstsein, wo wir jetzt sind, fühlt es sich so an, als ob ein höheres Bewusstsein das entschieden hätte. Aber wir sind ja dieses höhere Seelenbewusstsein. Aus dem höheren Bewusstsein haben wir ja diese ganze Inkarnation geplant und in Szene gesetzt. Das war ja unsere Entscheidung aus einer höheren Ebene heraus. Jetzt aus dem getrennten Bewusstsein mag es sich so anfühlen, als ob es eine höhere Instanz gäbe, die die Weichen unseres Lebens legt, aber auch nur dann, wenn wir nicht erkennen, wer wir eigentlich sind.
Darf ich dich direkt fragen, was dich wieder runtergeholt hat?
Die Liebe zu einer Frau.
Fistbump von meiner Seite, bei mir war es auch so. Meine jetzige Partnerin, ja, ist, um jetzt dieses blöde Wort zu begreifen, meine Zwillingsseele. Wir beide wissen, worüber wir sprechen, aber dieser Begriff geht halt draußen im Kollektiv rum. Es sind immer irgendwie die Frauen, die Männer wieder gerade biegen.
Genau, ist wirklich so. Also da kann ich nichts hinzufügen.
Ja, also die Mädels können echt was. Und wenn man dann mal irgendwo, wenn man mal diese ganzen überirdischen Erfahrungen machen durfte und so weiter, merkt man einfach wirklich, dass die Umarmung das ist, oder der Kuss, der aus der Liebe heraus entsteht, das ist, was den Sinn von dem Ganzen hier ausmacht. Der Sinn ist es nicht, die Welt zu retten, die neueste Bibel zu schreiben, whatever. Das gibt sicher ganz viele Leute, die gerade irgendwo da oben schweben und das Interview hören, sondern der Sinn besteht ganz einfach, mit deiner Frau am Abend zu kuscheln und ihr Bussi auf die Wange zu geben.
Ja, weißt du, es sind so viele Facetten. Und dort, wo Liebe ist, stellt sich die Sinnfrage nicht. Da ist Erfüllung da, natürlich.
Also wer es wirklich, ich sage immer so, wer es wirklich verstanden hat, der versteht Buddhas Worte nach seiner Erleuchtung, lasst uns alle mal was kochen. Diese
Ja.
Aussage ist sowas von tief, wenn man es verstanden hat. Über die könnte man Romane schreiben, glaube ich.
Ja, Hermann Hesse hat das in dem Siddhartha sehr schön dargelegt, die verschiedenen Schritte des Bewusstseins über Askese, dann über die Liebe und was dann letztlich daraus entsteht.
Ich glaube, das Interview ist mega rund. Mir gehen so langsam die Fragen an dich aus. Ich stelle dir jetzt aber noch meine Abschlussfrage. Die stelle ich allen meinen Speakern. Was ist jetzt deine Message, die du den Leuten jetzt heute hier noch mitgeben wollen würdest?
Im Grunde genommen sind wir durch so viele wichtige Dinge bereits durch. Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer wirken zu lassen. Das, was gerade ausgesprochen wurde, die Nuggets sich selber nochmal rauszusuchen. Was ist wirklich das, was bei jedem Einzelnen zugetroffen hat, wo vielleicht auch Betroffenheit übrig geblieben ist, was irgendwas aufgewühlt oder aufgerüttelt hat. Und da nicht schnell wieder den Deckel drüber zu legen, sondern das einfach mal wirken zu lassen, damit zu gehen, das im eigenen Bewusstsein zu vertiefen. Das ist, glaube ich, alles, was es gerade braucht.
Also da sehr, sehr weise Worte. Ausnahmsweise gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Mache ich normalerweise nicht, aber es war einfach sehr, sehr rund. Und ich glaube, man sollte nichts von dem Gesagten absolut zu ernst nehmen.
Ja,
Und es spielerisch betrachten.
absolut. Da bin ich ganz bei dir.
Sonst endet es wieder in einer Suche und in einem Streben und dann geht es nach hinten los. Das reicht. Danke dir, lieber Robin, dass du Zeit für mich genommen hast. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir für unser Miteinander.